Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetall. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 5. Januar 2026, die erste aktuelle Ausgabe von Bern einfach in diesem Jahr. Wir wünschen allen ein gutes neues Jahr. Ja, viel, viel Glück, gute Gesundheit, sehr viele interessante Ereignisse. Wir werden dabei bleiben. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, es haben sich die Ereignisse überschlagen in diesen Tagen. Das Erste ist natürlich klar, das ist ein sehr bitteres, ein trauriges Ereignis, Grand Montana. Dominik, was ist da der Stand?
Ja, es ist eine wahnsinnige Brandkatastrophe in der Silvesternacht in Grand Montana, in einer Bar. 40 Tote, 120 zum Teil sehr schwer verletzte Opfer. Bei einem Brand, der vermutlich entstanden ist, weil man so mit Champagnerflaschen, wo so grosse Wunderkerzen, so Sprüher obendran angemacht waren, die haben vermutlich, es gibt Videos davon, Decke entzündet innerhalb von kürzester Zeit, also wenigen Minuten, ist ein riesiger Brand entstanden. Man sagt, so eine Art Flashover. Die Leute haben noch lange zugeschaut, haben das gefilmt, haben auch gejohlt, furchtbare Bilder. Nachher haben sie probiert, durch eine sehr enge Stege das Lokal zu verlassen. Und das hat 40 Tote am Schluss geführt. Eine furchtbare Katastrophe.
Genau, es ist auch für die ganze Schweiz natürlich eine Katastrophe. Es ist die nationale Trauerwoche ausgerufen worden. Ich kann mich nicht erinnern, dass das je gegeben hat in der Schweiz. Man muss sich fragen, ist das ein bisschen übertrieben? Es gibt einen Gottesdienst am Freitag. Was ich schön gefunden habe, ist, dass Guy Parmelin gesagt hat, er werde beten. Und dann hat die Journalistin ihn gefragt, ja, ist Ihnen der Glaube wichtig? Ja, offensichtlich, wie man dort beten. Also, man merkt da teilweise natürlich auch ein bisschen die Überforderung von uns allen Journalisten, weil wir müssen ja die ganze Zeit irgendwelche Fragen stellen, das ist schon klar. Und es ist aber gleich, und es ist ja noch nicht lange her, aber man hat eigentlich schon recht viele Einzelheiten erfahren. Ja, und die Einzelheiten, man weiss es jetzt noch nicht genauer, aber es deutet schon alles darauf ein, dass da unglaublich geschlampt worden ist. Und vielleicht gehen wir mal auf das ein, wir müssen gleich auf das eingehen, auch wenn es noch teilweise unsicher ist, was jetzt wirklich stimmt. Dominik, was ist da das Wichtigste?
Ja, ich will vor allem eine Recherche von der NZZ am Sonntag herausheben. Die Kellerbar, die ist 2015, ist die vom Besitzer selber umgebaut und renoviert und so eingerichtet worden, wie sie war. Es ist unklar, ob da dafür eine Baubewilligung gebraucht oder bekommen hat, publiziert ist nichts. Und dann ist gemäss seinen eigenen Aussagen innerhalb der letzten 10 Jahre ist die Kellerbar 3-mal von Brandschutzbeauftragten besichtigt worden. Schon das ist eigentlich falsch, weil das Reglement der Gemeinde sieht eigentlich eine jährliche Kontrolle vor. Das Reglement sieht auch vor, dass so das Abfackeln von so pyrotechnischen Sachen, die eben die Wunderkerzen sind, dass das eine Spezialbewilligung braucht und sonst eigentlich verboten ist. Das Reglement sieht auch vor, dass die Deckenverkleidung bestimmte Voraussetzungen, also was den Brandschutz angeht, es gibt da so verschiedene Klassen, muss einhalten. Das war nicht der Fall gewesen. Das sieht man, das war aus Polyurethan-Schaum gewesen, die Verkleidung. Die fängt rasch an brennen und es tropft dann auch so glühige Tropfen oben runter. Das hat möglicherweise die ganze Bar dann entzündet. Auch die maximale Anzahl Leute ist vorgeschrieben in dem Reglement von der Gemeinde. Auch die Fluchtwege sind vorgegeben. Das ist vermutlich ebenfalls nicht eingehalten gewesen. Und die letzte entscheidende Tür raus, die muss nach außen aufgehen, weil du kannst dir vorstellen, wenn die nach innen aufgeht, ist sie einfach immer wieder zu oder auch immer viel zu klein. Oder es führt dann zu Leuten, die eingequetscht werden. Also das ist wahnsinnig viel schiefgelaufen, vermutlich, wo man jetzt kann lesen. Und darum finde ich es ein bisschen komisch, oder? Dass man jetzt irgendwie sagt, ja, man tut jetzt einmal wegen Fahrlässigkeit die Besitzer einmal untersuchen. Ich glaube, man müsste sehr viel grösser, wenn es wirklich darum geht, was der Guy Parmelin gesagt hat, man muss wirklich alles anschauen jetzt, dann müssen wir, glaube ich, viel grösser dran hergehen.
Genau, und ich meine, die Staatsanwältin, die das untersucht, die hat nicht einen schlechten Eindruck gemacht, aber gewisse Sachen irritieren. Erstens, mich hat es irritiert, dass sie eigentlich von Anfang an ganz schnell Terroranschlag ausgeschlossen hat. Man weiss jetzt, dass das nicht der Fall ist, aber schon da habe ich gefunden, wieso sagst du das überhaupt? Du müsstest ja nicht so früh dich schon festlegen. Aber das Zweite ist, geht in das hinein, was du sagst, ich meine, nur fahrlässige Tötung. Ja, also so, was man bis jetzt gehört hat, ist das alles grob fahrlässig.
Mindestens.
Und die Gemeinde hängt auch drin. Und das finde ich, das ist natürlich schon ein bisschen, ja, es ist halt Wallis. Oder? Das Interessante ist ja, mehr Schweizer haben ja wirklich das Gefühl, für die Polizei, das ist ja bei uns die heilige Inquisition. Also es gibt ja nichts Verrecktes als für die Polizei. Wer mal einen Umbau gemacht hat, weiss, wie die Brandschutzvorschriften, die einen fertig machen, wie die teuer sind und so weiter. Und so wundert man sich natürlich schon, wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass so ein leicht brennbares Material da einfach montiert wird und niemandem fällt das auf? In Wallis, soviel ich weiss, du kennst Wallis viel besser, ist das Gemeindesache, für die Polizei durchsetzen. Das ist mir sympathisch, das ist föderalistisch, aber es muss dann halt schon funktionieren. Und da sieht die Gemeinde alt aus, deshalb finde ich noch interessant, dass sie jetzt sofort auftreten sind als Nebenklägerin. Man hat ein bisschen das Gefühl, sie wollen gerade schauen, dass sie ja nicht plötzlich auch noch in Fokus geraten.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Du musst dir vorstellen, ich meine, eben bei der Gemeinde sind Leute mit dem beauftragt. Und dann, sie sind beauftragt, jedes Jahr überall vorbeizugehen. Und dann gehen sie nur 3 Mal in 10 Jahren. Und sie sehen die Sachen nicht. Sie sehen das Material nicht und stellen offenbar die Frage nicht. Oder? Also, was ist das da an der Decke? Welche Brandschutzklasse ist das und so? Oder der Aufgang oder so. Es gibt noch einen zweiten Fluchtweg, hat es offenbar gegeben. Aber der ist als Fünfmal gebraucht worden und verstellt gewesen. Also, ich meine, auch das, es ist halt. Also, da ist wirklich geschlampt worden. Die Feuerpolizei, übrigens, ist vor, jetzt bin ich nicht mehr sicher, 2 oder 3 Jahren, hat man komplett ausgewechselt in Gran-Montana. Auch das muss man genau anschauen. Warum sind die Leute gegangen? Vielleicht sind die gegangen, weil sie gesagt haben, dass so ein Häfeli, so ein Deckeli-Zeug machen wir nicht mit, oder? Und ich meine, ich bin auch der Meinung, das muss vor Ort gemacht werden, diese Brandschutzsachen. Das bringt nichts, wenn irgendein Typ da von Sitten, oder noch besser, oder gibt es sicher dann Förderungen von Bern. Der Berner, der zentrale Brandschutzpolizist von Bern, wahrscheinlich namens Weckerli, muss vorbeikommen. Nein, so geht es sicher nicht. Es muss einfach vor Ort funktionieren. Und noch ein Punkt habe ich noch. Oder ich meine, was natürlich auch der Fall ist, das hat man an diesen furchtbaren Videos gesehen, dass sich natürlich die Leute auf das verlassen, auf die Regulierung. Und ich glaube, das ist, wo man auch noch davon reden. Die Regulierung ist eben am Schluss des Tages, sie kann noch so gut sein. Sie ist am Schluss immer eine Scheinsicherheit. Am Schluss müssen wir selber schauen. Wenn es brennt, bitte, das nächste Mal, geht raus, schnell.
Aber es ist auch sonst eigene Verantwortung natürlich, da muss man schon klar rausstreichen vom Besitzer. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich das, was man nicht ändern kann. Und das ist eigentlich das, was viele Leute immer ein bisschen falsch sehen, die dann nachher neue Regulierungen wollen oder Zentralisierung in Bern von der Feuerpolizei und so weiter. Wir sind Menschen und wir Menschen haben Schwächen. Und am Schluss wird das immer wieder passieren, aber am Schluss ist es völlig klar, der Besitzer hat Geld gemacht mit dieser Bar und ein Besitzer, Kopfendeckel von einem Restaurant, der sollte schon einfach das Allerwichtigste ist das Wohl der Gäste. Und das ist ja klar, dass vielleicht der Brandschutz dazu gehört, zum Wohl der Gäste. Und da muss man einfach sagen, ja, das ist ein ganz offensichtlich unfähiger Besitzer gewesen. Und da, wir haben es am Anfang gesagt, muss die Justiz einfach rein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste jetzt. Ich glaube nicht, dass man verhindern kann, dass halt einfach, es wird geschlampt, es gibt Schlawiner, es gibt Leute, die vielleicht sogar fast kriminell sind in ihrem Risikoverhalten. Das sehen wir jetzt dann, wissen wir nicht. Dass er noch vorbestraft ist in Frankreich, ja gut, das kann passieren. Wir sind ja alle für Resozialisierung, aber auch das, ja, ist ein Hinweis, dass der Besitzer vielleicht ein Schnuffi ist. Aber nachher, wenn so etwas passiert, ich meine, dann muss wirklich, muss Konsequenzen haben für die Besitzer. Und da sind wir jetzt gespannt, wie die Walliser Justiz das handelt. Ich meine, wie gesagt, du kennst das Wallis gut. Was ist da, wie ist da deine Zuversicht?
Ja, eben angesichts von dem, was die Staatsanwältin gesagt hat und eben, dass sie nur wegen Fahrlässigkeit, nicht grob Fahrlässigkeit und auch, noch, muss ich sagen, auch Eventualvorsatz muss sie eigentlich abklären und das ist eigentlich ihre Pflicht. Also die Staatsanwälte mühen ja eigentlich immer für das Schärfste, oder? In dubio pro duriore hat man mal, wenn man ein bisschen ausgeht, hat man gehört, oder? Für das Schärfste. Sie muss eigentlich für das Schärfste sorgen. Sie kann dann am Schluss schon zum Schluss kommen. Nein, ich mache eine Anklage nur wegen grober Fahrlässigkeit. Oder der Richter kann am Schluss sagen, ja, nein, es war Fahrlässigkeit gewesen. Aber sie muss es richtig untersuchen. Sie muss auch gegen die Gemeinde vorgehen. Ich habe jetzt wirklich ein bisschen das Gefühl, es läuft nicht gut angesichts von dem, was sie gesagt hat. Es ist dann auch schwierig, wenn du öffentlich gesagt hast, ich schaue nur wegen Fahrlässigkeit und dann plötzlich das ausweiten. Finde ich immer ein bisschen mühsam. Es werden dann Juristen kommen und so weiter. Ich habe nicht so ein gutes Gefühl, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Ja, ich finde auch, dass man eben zum Beispiel die Leute jetzt erst nur als Zeugen befragt hat, die Besitzer. Jetzt wird er untersucht, aber Entschuldigung, dann hat man etwas sichergestellt, dass die nicht abhauen. Ich meine, der Besitzer kommt aus Korsika, wieso soll er nicht auf Korsika zurück? Also, alles nicht so gut, alles nicht so gut. Aber am Schluss des Tages müssen wir natürlich vor allem einfach betonen, es ist eine grauenhafte Tragödie. Und für die Eltern, die ihre jungen Kinder verloren haben, der Tag wird nie mehr gut werden. Und von dem her, ja, hoffen wir, dass wir erstens da mal herausfinden, was da wirklich schief gelaufen ist. Und zweitens hoffen wir natürlich, dass die Leute, die jetzt so schwer verletzt sind, dass die überleben. Das ist ja auch noch unsicher. Und dass sie sich wieder erholen können. Man weiss, Brandverletzungen sind unglaublich langwierige Angelegenheiten, auch wenn die Medizin enorme Fortschritte gemacht hat. Ja, denen ihr Leben wird nie mehr so sein wie vorher. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Wir machen ja immer wieder Werbung und wir müssen wirklich sagen, unsere Werbekunden sind speziell zufrieden. Hören jetzt das Testimonial von Brunner Eisenwaren. Wir haben für sie haben wir sehr häufig können werben letztes Jahr. Und zwar geht es natürlich um Grill, nämlich die beste Grill überhaupt. Es ist jetzt nicht gerade das Wetter, wo man das Gefühl hat, man will grillieren. Gebe ich zu, es ist saukalt. Aber einen guten Grill brauchen wir immer, auch im Sommer. Und vor allem der Sommer kommt ja irgendwann dann wieder, da sind wir sicher. In dem Sinn, hört gut zu.
Mein Name ist Kevin Feierabend von Brunner Eisenwaren und Grill in Bassersdorf. Wir machen Werbung auf Bern einfach und haben super viele Reaktionen von Kunden, die uns schon kennen, aber auch von neuen Kunden. Und obwohl wir ein ganz kleiner Betrieb sind, lohnt sich für uns die Werbung. Ich habe auch diverse Bestellungen bekommen. Wir werden sicher im nächsten Jahr wieder im Frühling, wenn unsere Saison ist, ins Boot machen.
Ja, was natürlich alles in Schatten gestellt hat, jetzt in den letzten Tagen, eben sogar Gran Montana, ist natürlich, was passiert ist in Venezuela. Die Amerikaner haben Venezuela angegriffen und haben den Präsidenten, das muss man sich mal vorstellen, den amtierenden Präsident Maduro, aus dem Bett geholt, offensichtlich aus dem Bett geholt, ausgeflogen, auf New York geflogen, wo er jetzt vor Gericht gestellt wird. Das ist einzigartig, ein unglaublicher Coup von Donald Trump. Das muss man einfach so sagen. Er hat am Schluss das entschieden. Zweitens, es zeigt die unglaublichen Fähigkeiten des amerikanischen Militärs, wo man ja unter Joe Biden eigentlich nicht mehr so das Gefühl hatte, dass die das noch können. Die haben sich mehr mit Transgender und Klimapolitik beschäftigt. Dominik, was müssen wir wissen?
Ja, es ist eben, wie du sagst, ein wahnsinniger Coup, wie man da vorgegangen ist. 150 Flugzeuge, hat man können lesen, sind im Einsatz gewesen. Spezialtruppen, wo der Herr Maduro und seine Frau festgenommen haben, kurz bevor er in einen Sicherheitsraum hätte können reingehen. Es ist ein wahnsinniges Zeichen an die bösen Buben auf dieser Welt. Du hast es angezogen. Also ich denke wirklich, also in China, Russland, Iran, oder, die müssen sich alle überlegen, okay, da kann irgendjemand etwas. Das ist schon wahnsinnig. Das Ziel von der Sache, ich habe die Pressekonferenz geschaut, die es dann gegeben hat, aus Mar-a-Lago, ist klar, die Kontrolle über das Öl zurückzuerlangen. Man muss dort aber sagen, ich habe dann Diskussionen gehabt, ja, Da siehst du, der Trump geht da nur rein wegen dem Öl. Ja, vorher sind die Russen und die Chinesen dort gewesen, wahrscheinlich eben auch wegen dem Öl. Und richtig ist natürlich, dass Venezuela wahnsinnig viel Öl vorrät hat. Es gibt Schätzungen bis zu 300 Milliarden Barrel. Das wäre eine der grössten Ölreserven der ganzen Welt. Die sind fast nicht mehr richtig ausgebeutet worden, weil die Anlagen alle 25 Jahre alt sind. Eben, das ist noch der Herr Chavez gewesen. Die kommunistische, sozialistische, ich weiß nicht wie, Revolution letztlich das mehr oder weniger bis auf einen kleinen Teil verstaatlicht hat, hat man auch nie mehr etwas investiert, wie immer im Sozialismus. Es ist korrupt, es wird nicht mehr investiert und dann geht auch die Produktion und der Ertrag geht auch zurück. Oder? Und der Donald Trump hat gesagt, wir werden das wieder auffahren, wir werden Milliarden investieren und das Öl, wo eigentlich ja schon, muss man schon sagen, das sind amerikanische Firmen gewesen, die rechtmäßig dort Öl gefördert haben, das auch wieder zurückgeben. Das gehört Amerika. Gleichzeitig tut man das wirklich abschirmen, dass es eben nicht nach China geht, das Öl. Es ist bis jetzt ziemlich viel nach China gegangen. China hat sich spezialisiert auf das spezielle Rohöl aus Venezuela, das offenbar besonders dick ist und das ganz speziell musst irgendwie bearbeiten. Genau, um das geht es. Es geht nicht unbedingt um einen Regime-Change, das ist interessant. Man will letztlich mit der Vizepräsidentin zusammenarbeiten. Man hat mit der auch telefoniert, der Außenminister Rubio. Und man will letztlich einen Weg suchen und irgendwann gibt es dann vielleicht einmal einen Übergang zu einer Demokratie. Wer weiß?
Genau, und es ist ja, das Ganze ist ja insofern interessant, auch das Theater, das jetzt wieder aufgeführt wird in Europa, ganz peinlich, oder, wo man das Gefühl hat, eben, das geht gar nicht. Es sind vielleicht zwei Themen. Das eine hast jetzt du abgehandelt und das andere tue ich noch schnell anziehen. Aber das erste natürlich wegen Öl. Das stimmt natürlich, dass Öl wichtig ist, selbstverständlich. Der Donald Trump hat aber vielleicht auch ein bisschen zu viel darüber geredet, weil letztlich, muss man einfach sagen, aus amerikanischer Sicht geht es nicht nur ums Öl, sondern es geht vor allem auch darum, dass das ein Land ist, das unglaubliche Instabilität im ganzen Kontinent ausgelöst hat. Und es kann einfach nicht sein, und das ist auch die neue nationale Strategie, dass die Amerikaner sagen, unsere westliche Hemisphäre, da wollen wir Gott verdeckel einfach ruhen. Wir wollen keine unstabile Regierung. Kuba ist unstabil mühsam. Es sind alles kommunistische Regime, die Unstabilität gebracht haben. Und dass die Amerikaner finden, das langt uns, das wollen wir nicht. Vor allem wollen wir demokratische Verhältnisse, wo zum Beispiel Wahlen anerkannt werden. Und in Venezuela sind die Wahlen nicht anerkannt. Und es ist noch lustig, dass die Europäer, die fast jedes Mal in die Hose machen, wenn irgendwie in Ungarn wegen irgendein komisches Gesetz geändert wird, und dann ist grauenhafte Empörung. Aber wenn die Amerikaner sagen, du, eigentlich ist der Maduro erstens ein Krimineller, wir haben da ziemlich viele Hinweise drauf, das werden wir jetzt sehen in New York, und das Zweite ist, hey, der hat nicht einmal die Wahlen anerkannt. Das finde ich schon herzig, wie dann die Leute über regelbasierte Ordnung diskutieren. Ja, was ist denn regelbasierte Ordnung? Regelbasierte Ordnung ist also, dass einer Wahlen kann kassieren, nicht muss ernst nehmen. Das ist regelbasiert. Regelbasiert ist, dass ein Maduro seine politischen Gegner einsperren und foltern und umbringen. Das ist regelbasiert. Das könnt ihr verteidigen. Die Leute, die sich jetzt hier wirklich exponieren und sagen, ja, das ist jetzt wirklich eine Zumutung, die müssen sich einmal überlegen, was sie hier eigentlich verteidigen. Sie verteidigen Schwerverbrecher, sie verteidigen Antidemokraten, sie verteidigen Leute, die Menschenrechte total verletzt haben. Und von dem her muss ich sagen, alles richtig gemacht. Ich muss sagen, Donald Trump, das ist jetzt also einer von den ganz überzeugenden Coup gewesen, weil es eben militärisch ist das unglaublich anspruchsvoll. Und zweitens aber auch, ist Signal wichtig. Signal weltweit, das sind Schockwellen. Du hast einerseits gesagt, alle Diktatoren der Welt schlafen ab jetzt unsicherer. Sie wissen nicht, kommen plötzlich die Amerikaner und holen mich ins Gefängnis. Oder das Zweite, was auch ganz wichtig ist, fast noch wichtiger, China und Russland können ihre Verbündeten nicht verteidigen. Wer sich also in Afrika oder Südamerika oder in Ostasien Gedanken macht, ja, soll ich mich auf chinesische Seite und die russische Seite stellen oder doch gescheiter den Westen? Die sehen, was das heisst. Die Chinesen und die Russen machen nichts für dich. Das Gleiche hat Iran schon müssen erleben, wo die Atomanlagen bombardiert worden sind. Russland und China können einfach ein bisschen protestieren, aber sonst passiert nichts.
Noch ein Punkt ist mir auch noch wichtig, so ein bisschen auch historisch. Der Niall Ferguson hat bei der Free Press darauf hingewiesen. Ich meine, der Track Record der Amerikaner mit dem Regime Change in Lateinamerika ist eigentlich ziemlich gut. Überall, wo sie das gemacht haben, ist früher oder später eine Demokratie daraus geworden. Dort, wo sie es nicht gemacht haben, dort ist bis jetzt Unterdrückung, Misere, politische Gefangenschaft, Folter und so weiter. Das beste Beispiel ist Kuba, oder? Oder eben auch Venezuela. Aber auch an anderen Orten, in Chile, in Panama, meine 1989, das ist ja ein bisschen der Blueprint, wo man den Herrn Noriega dort rausgeholt hat. Ich meine, Panama ist heute ein blühender Staat, oder? Das muss man schon sehen. Also die immer sagen, die Amerikaner machen da einen Coup. Ja, ja, aber es kommt über Jahre hinweg gesehen. Es kommt gut, muss man sagen. Und in Kuba kommt es nicht gut. Dort, wo sie es nicht machen. Und meine, zu Kuba hat der Trump gesagt, ja, die sind eh am Boden, das sind eh bald fertig. Ich weiß nicht genau, die können vielleicht noch lange durchheben, weil sie sind auch, ich meine, Kuba, die ganzen Sicherheitskräfte in Venezuela sind alles Kubaner gewesen, offenbar.
Was vielleicht dann auch zu betonen ist, es gibt ja sehr viele Leute, die jetzt das Gefühl haben, in Amerika selbst, Leute, die sonst den Trump immer kritisiert haben, die eher auf der neokonservativen Seite sind, die jetzt sagen, ja, der Trump wird eigentlich auch eingeholt jetzt von den Neokonservativen, er muss sich jetzt entschuldigen beim George W. Bush, er hat ja Irak und Afghanistan scharf kritisiert, jetzt macht er ja das Gleiche. Ich finde, der Vergleich ist falsch, weil letztlich geht es um das. Und ich habe es vorher auch schon gesagt, das nationale Interesse der Amerikaner ist da sehr, sehr klar. Es geht ja nicht nur um Instabilität, es geht um das, dass ein Viertel der ganzen Bevölkerung von Venezuela hat das Land verloren wegen dem Scheissregime. Und das hat dazu geführt, dass es enorm viele Flüchtlinge gegeben hat, auch in Amerika. Amerika war direkt betroffen gewesen. Und von dem her finde ich, ja, das nationale Interesse ist da ganz klar. Und dass sie da finden, wir müssen da eingreifen, ist etwas anderes, als wenn sie im Irak eingreifen, wo sehr weit weg ist. Wobei, auch im Irak kann man durchaus auch argumentieren, das ist aus Sicht des Westen wichtig gewesen, dass man dort interveniert hat. Ich bin heute nicht nach wie vor der Meinung, es war ein Fehler gewesen, aber ich kann das nachvollziehen, dass man dort das Gefühl hat, es ist nicht nationales Interesse. Und das gleiche Problem haben wir halt bei der Ukraine. Das nationale Interesse in der Ukraine ist vor allem europäisch. Und die Europäer müssen etwas machen. Das ist unser Backyard. Und dort müssten wir halt auch so etwas machen. Und das Lustige ist auch, dass alle die Kritiker jetzt von Donald Trump, wie würden denn die reagieren, wenn die Amerikaner jetzt den Putin würden holen? Die würden ja alle sagen, super, bravo. Und plötzlich wäre das Völkerrecht
nicht mehr entscheidend. Genau, weil er unseren Job macht wieder mal, oder? Also da sind wir ja immer froh. Also du hast es ein bisschen angezogen, wir müssen auch ein bisschen über das Völkerrecht reden. Kritisiert wird die Aktion durch so wunderbare Völkerrechtsstaaten wie Russland, wie China, der Iran. Die Hamas hat sich gemeldet, Kuba hat sich gemeldet. Die Schweizer Linke, also der Cedric Wermuth, der Fabio Molina, die Lisa Mazzone finden das alles ganz schlimm. Dann haben Leute von der grünliberalen Zürich haben eine Petition gestartet, irgendwie, wo sagt, der Bundesrat müsse das verurteilen. Stichwort Bundesrat, die haben so ein bisschen einen komischen Tweet rausgelassen. Ja, man soll deeskalieren und man soll doch sich an internationale Regeln halten. Auch der Alain Berset sagt das, oder? Demokratie müsse halt frei akzeptiert werden. Das sind so ein bisschen die Leute, die jetzt im gleichen Lager stehen. Und wie du sagst, wenn man beim Putin das machen würde, ich weiß nicht genau, was sie dann würden sagen. Wahrscheinlich Hamas würde auch das verurteilen. Und ich finde es wirklich verrückt. Weißt du, so die Kritik wegen dem Völkerrecht, die geht komplett ins Leere. Ich meine, das Völkerrecht ist, das merken wir doch jetzt, irgendwo durch eine Fiktion gewesen. Weil es ist immer die regelbasierte Ordnung, die du vorher geschildert hast, ist eigentlich immer ein Pax Americana gewesen, wenn man es genau anschaut. Und das ist auch gut gewesen so. Hat auch so funktioniert. Und wenn man jetzt sagt, wegen dem Angriff, das hat irgendein deutscher Völkerrechtler rausgelassen, wegen dem Angriff sei jetzt eigentlich klar, dass der Putin Kiew angreifen und den Zelensky angreifen. Das hat doch nichts miteinander zu tun. Das ist doch, und man muss auch gar nicht den Putin kritisieren, dass er einen Völkerrechtsverstoß gemacht hat. Man muss ihn kritisieren, dass er irgendwie an der Ostflanke von unserem schönen Kontinent irgendwie am Durchdrehen ist und irgendwelche Grenzen die ganze Zeit verschieben. Das ist doch der Punkt.
Ja, und vor allem, was hat das? Was hat das der Putin davon abgeschreckt? Das Völkerrecht.
Genau.
Ich meine, es interessiert
ihn schon passiert.
Das Völkerrecht ist etwas vom Lächerlichsten, was es gibt, wo man nämlich den Leuten ähnlich wie Brandschutzregulierungen vorgibt, als wäre alles in Ordnung, als wäre es gar kein Problem. Und am Schluss ist es einfach so, es gibt auf dieser Welt ein paar böse, böse Akteure. Und die bösen Akteure sind nicht die amerikanischen Präsidenten, praktisch nie in den letzten 200 Jahren, sondern es sind so Leute wie eben der Putin, wie der Xi, wie das Mullah-Regime im Iran, wie der Chavez, wie der Maduro. Das wissen wir doch alle. Und diese regelbasierte Ordnung, die es gar nie gegeben hat, die hat ja genau diese Leute offensichtlich geschützt. Und es ist wirklich, wie du richtig sagst, es ist schon ein starkes Stück, dass die Russen, ausgerechnet die Russen, klopfen jetzt an und sagen, das Völkerrecht ist gebrochen worden. Are you kidding me? Das gibt's ja gar nicht. Und da merkt man doch, wie lächerlich das Völkerrecht ist. Es bringt gar nichts. Und das dumme Sprüchli von den Schweizer, oh, ihr kleiner Staat, wir brauchen das Völkerrecht. Haha. Wie viele kleine Staaten auf der Welt sind in den letzten 500 Jahren oder 200 Jahren einfach überfallen worden und kassiert worden? Warum? Das Völkerrecht hätte das nie erlaubt. Und wenn es nicht passiert, siehe Schweiz, dann nur deswegen, weil man einerseits neutral ist, das heisst, man ist einer, der ein bisschen schaut, dass er immer unter dem Radar bleibt, und zweitens, man ist bewaffnet. Wir sind bewaffnet gewesen, jetzt nicht mehr, jetzt sind wir nicht mehr bewaffnet. Aber das ist der Grund, warum es den Kleinstaat noch gibt und sicher nicht das Völkerrecht, das jede gross macht, sei es jetzt Amerika, Russland, China, Deutschland, Frankreich, immer schon gebrochen hat, wenn es ihnen passt.
Ja, das ist ja der Punkt von Recht. Recht gibt es nur dann, wenn es auch eine Autorität gibt, die das Recht durchsetzt. Mhm. Und das Völkerrecht hat noch nie die Autorität gehabt. Oder, ich meine, angefangen, Einmarsch von der Sowjetunion in Afghanistan, x andere, der Irakkrieg auch, das ist auch das Gleiche. Also, das hat es noch gar nicht gegeben. Die UNO hat die Macht nicht und auch der Alain Berset hat sie nicht, der Fabio Molina hat sie nicht und auch die Lisa Mazzone hat sie nicht. Punkt. Darum gibt es nicht. Darum ist es wirklich eine nette Fiktion. Man hat es immer einfach gebraucht, um Israel zu verurteilen. Das ist, glaube ich, die Hauptfunktion des Völkerrechts.
Ja, oder auch, um den Westen zu kritisieren.
Genau.
Die Linken,
ja, genau,
die Westen, ja. Die Linken, die den Westen so genau. Nicht gerne haben und immer alles ist falsch, was der Westen macht, die brauchen dann das Völkerrecht nur, um den Westen zu kritisieren.
Genau, als Hobby.
Der Maduro, da habe ich jetzt nicht gehört, dass der Alain Berset sich so aufgeregt hat, wo die Wahlen kassiert worden sind. Ich habe nichts gehört von Fabian Molina, dass er da brüllt hätte, dass da die Wahlen einfach kassiert worden sind. Hört doch auf, ihr Heuchler. Das ist eine absolute scheinheilige Haltung.
Ist ja noch legendär. Also der Cedric Vermouth, der hat bei der Wahl von Chavez, ich glaube 2013, hat er ihm sogar öffentlich gratuliert und gesagt, super. Oder? Also weißt, es ist, die Linke ist derart verwirrt. Das ist unglaublich schön.
Absolut. Nein, und eben, ich sage es noch einmal, das war ein unglaublicher Schlag von Trump. Auch wieder eine totale Überraschung. Niemand hat das gedacht. Es gibt kaum einen Politiker, der einfach immer wieder alle kann überraschen kann, im Negativen oder im Positiven. Und noch einmal, das wird Schockwellen auslösen in der ganzen Welt. Jeder überlegt sich jetzt dreimal. Also wenn der Trump sagt, das könnte dir etwas passieren, muss es glaube ich ernst nehmen. Das gilt vor allem zum Beispiel für den Iran, wo die Protestierenden schon die Unterstützung bekommen haben von Donald Trump. Das löst enorm viel aus. In dem Sinn, super gemacht, alles gut gemacht. Eine der grossen Taten von dem amerikanischen Präsidenten. Und das war es, Bern einfach, am 1.5. Januar 2026, das erste Mal aktuell, Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Morgen wieder, gleiche Zeit, gleicher Kanal. Und wie immer, wir haben es auch in dem Bern einfach wieder gelernt. Nie sich entschuldigen, wenn ihr nicht so Heuchler sind, so linke Heuchler. Dann sind ihr immer auf der richtigen Seite. Macht's gut, bis morgen. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von der BFI Bullion AG, ihrem Schweizer Partner für frisch produzierte physische Edelmetalle. Direkt ab Raffinerie zu institutionellen Konditionen. www.bfibullion.ch